Herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Podcast Sehnsucht Baby, dem Podcast über all die Themen, die dich auf deinem Weg zum Wunschkind beschäftigen. Ich bin Gloria, selbst seit 2019 auf Kinderwunschreise und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute wieder mit einem sehr spannenden Thema, über das, finde ich, viel zu wenig gesprochen wird, nämlich das Social Freezing. Es läuft ja oft im Leben manchmal anders, als man sich das mit 20 so vorstellt. Und da kann es schon mal sein, dass man die Kinderplanung ein bisschen nach hinten verschieben möchte oder auch muss. Und da kommt uns Frauen das Social Freezing sehr gelegen. Und darüber wird uns heute meine liebe Kollegin und Freundin, die Evita, etwas erzählen. Sie hat sich nämlich 2020 dafür entschlossen, ein Social Freezing durchzuführen und ist so lieb und erklärt uns heute den Ablauf, wie sie dabei ging, erzählt über ihre Beweggründe und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Hallo Evita, herzlich willkommen.
Hallo liebe Gloria, ich danke dir für die Einladung.
Na, und ich sage vielen Dank, dass du mir und meiner Zuhörerschaft die Möglichkeit gibst, einmal über dieses Thema irgendwie näheren Einblick zu bekommen.
Sehr, sehr gerne.
Magst du uns kurz zum Einstieg mal für die, die es noch nicht genau wissen, erklären, was Social Freezing überhaupt ist?
Social Freezing ist quasi das Einfrieren der Eizellen ohne medizinischen Grund. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Kein medizinischer Grund.
Also wie zum Beispiel, mir steht eine Krebsbehandlung bevor und deswegen muss ich jetzt noch schnell Eizellen einfrieren, wäre ein medizinischer Grund.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist auch so, dass es in Österreich zum Beispiel verboten ist, ein Social Freezing zu machen. Da ist es nur...
Das wusste ich nicht.
Ja, da ist es nur erlaubt eben mit diesem driftigen medizinischen Grund.
Oh, mhm. Und in Deutschland, weißt du das?
Da ist es möglich. Da ist es erlaubt.
Ha, spannend.
Genau.
Und mittlerweile ist in Österreich Eizellenspende möglich und in Deutschland nicht. Also es ist absurd.
Das ist wirklich absurd. Ja, also das ist in Deutschland nicht möglich. Aber interessant zu wissen, dass es in Österreich möglich ist. Gutes Wissen für mich, sollte ich meine nicht mehr brauchen, kann ich sie in Österreich spenden. Und sie werden nicht zum Biomüll.
Wann hast du dich denn dazu entschlossen? Ich glaube, ich mache das jetzt, weil das ist für mein Leben jetzt gerade wichtig und jetzt ist der Zeitpunkt, ich traue mich das jetzt.
Im 36. Lebensjahr. Ja, das war, ich würde jetzt nicht sagen, aus einer Laune heraus, überhaupt nicht. Das habe ich mir, sowas sollte man sich schon sehr gut überlegen, weil es auch ein medizinischer Eingriff unter Vollnarkose ist. Also das sollte man sich schon gut überlegen und das kostet ja auch ein paar Euros. Also das macht man nicht aus einer spontanen Laune heraus. Ja, aber das war für mich zu dem Zeitpunkt einfach ja, eine sehr, sehr wichtige und für mich sehr beruhigende Entscheidung.
Weil einfach die privaten Lebensumstände so waren, dass du sagtest, der Partner an meiner Seite, der sich mit mir Kinder vorstellt, ist jetzt gerade nicht da und ich glaube, es wäre gut vorzusorgen.
So. Ganz genau, ganz genau. Ganz genau so ist es. Ich wollte mir diesen Luxus des Zeitfaktors einfach gönnen und mich damit beschenken. Ich glaube, das trifft es am allerbesten. Also ich habe immer die Frauen bewundert, die schon immer wussten, ich will auf jeden Fall ein Kind um jeden Preis. Oder ich habe die Frauen bewundert, die das absolute Gegenteil sind, nämlich ich will auf gar keinen Fall ein Kind. Ich war mein Leben lang immer in so, naja, ich weiß nicht, jetzt gerade nicht, aber vielleicht später, wenn das Setting dann passt, wenn der richtige Partner da ist, wenn es beruflich gerade reinpasst, was es nicht leichter macht, weil man schiebt das und schiebt das und schiebt das und ja, wahrscheinlich gibt es eh nicht den richtigen Zeitpunkt, aber ich hatte da auch einfach nicht den richtigen Partner und ich wollte nicht diesen Stress haben.
Du meinst diesen Stress, wenn der Partner mit 39 kommt, dann zu sagen, oh, wir müssen übrigens gestern Kinder machen.
Genau, genau. Weil dann möchte man ja dann doch irgendwie mal den Partner erstmal auf Herz und Nieren prüfen, die Beziehung auf Herz und Nieren prüfen, bevor man dann sagt, oh, the clock is ticking, aber ich muss jetzt sofort.
Mhm. Und ich finde das eine sehr clevere, kluge und mutige Entscheidung, auch das zu machen. Ich glaube sogar, dass die Ärzte empfehlen, mach das doch mit Mitte 20 oder was sagen die Ärzte?
Naja, die Ärzte sagen natürlich, je früher, je besser, weil die Qualität der Eizellen ja auch eine ganz andere ist. Auch die Chance der entnommenen Eizellen. Also ich habe da eine ganz nette Studie eben rausgesucht. Wenn du 20 eingefrorene Eizellen hast, dann hast du, wenn du sie einsetzt, mit 34 eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit auf eine Lebendgeburt. Im Alter von 37 noch mit 75% und im Alter von 42 noch mit 37%.
Wenn du die eingefrorenen Eizellen dann wieder befruchtet einsetzt.
Genau.
Ah.
Also auch da nimmt die Wahrscheinlichkeit ab und die Chance. Aber sie sind rein theoretisch unbegrenzt haltbar. Also du kannst die 30 Jahre einfrieren, ohne dass sie an Qualität verlieren.
Das heißt, diese geringere Rate der Lebendgeburt, je älter man wird, die hängt dann damit zusammen, wie der weibliche Körper mit der Schwangerschaft umgeht, oder?
Genau, genau. Ist natürlich alles super individuell, ne? Also das ist, also wie gesagt, ich war 36 und sie sagen schon so eigentlich bis maximal 37, 38 sollte man das erledigt haben. Mhm. Je früher, je besser.
Gab es da auch Bedenken für dich? Also gab es so eine Pro-Kontra-Liste oder war es für dich ganz klar, nee, das ist jetzt die klügste Entscheidung, ich mache das jetzt?
Das war für mich ganz klar. Das war für mich so klar, weil ich einfach mir diesen Luxus gönnen wollte, mir den Faktor Zeit zu erkaufen. Hört sich jetzt blöd an, aber
ja.
Und diese, natürlich kann man auch sagen, naja, damit habe ich die Entscheidung, will ich ein Kind, ja oder nein, einfach nur rausgezögert. Aber man weiß nie, wohin führt ein das Leben. Du weißt es nicht. Und in einem Jahr kann so viel passieren. Auch, dass es mir dann ganz klar ist, ich will jetzt doch nicht.
Mhm.
Oder dass es mir klar ist, ich will um jeden Preis. Ich suche mir einen Samenspender. Wie auch immer. Das kann sich ja in sämtliche Richtungen entwickeln. Aber ich habe einfach nicht mehr diesen Stress.
Weil dann kommt vielleicht der Mann, der mit dir dieses Leben führen möchte, wenn du 42 bist. Und dann bist du froh, wenn du diese Reserve hast einfach, ne?
Genau, genau.
Ja.
Ob die dann zum Erfolg führt, weiß man ja sowieso nicht. Also du hast eine Garantie, hast du nie. Ja? Also bei mir waren es zum Beispiel, die Reproduktionsmediziner empfehlen auch, 20 Eizellen einzufrieren. Ich habe, also bei mir wurden entnommen 15 und 12 wurden eingefroren, die gut waren sozusagen. Also
okay, das heißt, die Qualität wird schon vorher angeschaut, es wird nicht einfach blind eingefroren.
So ist es, genau. Also sie haben 3 nicht eingefroren, 12 eingefroren. Und wenn ich jetzt auf ganz Nummer sicher hätte gehen wollen, hätte ich noch mal einen Zyklus machen müssen, um auf diese Zahl 20 zu kommen.
Das wollte ich dich eh fragen, wie viele Zyklen du da gemacht hast.
Ich habe nur einen gemacht und war mit dieser Ausbeute, wenn ich es mal so nennen darf, wirklich mehr als zufrieden. Also 12 ist wirklich eine ganz tolle Zahl.
Ja, und es war ja auch anstrengend, ne? Erzähl mal, was das körperlich da, wo man da durch muss.
Das war schon anstrengend. Also ich fand am anstrengendsten eigentlich die Vorplanung. Mhm. Den ganzen Papierkram, erstmal die Recherche, weil in meinem Umfeld hat das niemand gemacht. Also ich konnte auch absolut niemanden fragen. Ich habe damals in Österreich gewohnt. Das heißt, du kannst eigentlich auch keinen Arzt fragen, weil der sagt dir naja, bei uns ist eh nicht erlaubt.
Ja.
Ich war dann in einem Kinderwunschzentrum auf so einem Informationsabend in Wien, was für mich damals eine super deprimierende Angelegenheit war, weil ich kam gerade frisch aus einer Trennung nach einer langjährigen Beziehung und um mich herum waren lauter Pärchen, die ein Kind haben wollten. Und ich war da als einzige Single-Frau, wusste in den ersten 5 Minuten schon, okay, gut, ich bin hier total falsch, weil Social Freezing darf man eh nicht machen. Aber der Vorgang ist ja im Endeffekt derselbe. Ja, also eine künstliche Befruchtung fängt ja mit einer Eizellenentnahme an. Das ist ja im Endeffekt genau derselbe medizinische Vorgang, den ich auch durchlaufen musste. Und dann habe ich mir diesen Informationsabend reingezogen. Das war schon sehr aufschlussreich, so medizinisch gesehen. Mhm. Aber wusste, okay, hier bin ich eigentlich falsch, weil ich darf es hier nicht machen. Also ich muss dann recherchieren, wo mache ich das am besten? Und wie gesagt, ich habe damals in Wien gelebt, das heißt die Nähe zur Slowakei. Und Bratislava war eigentlich geografisch da oder halt nach Deutschland. Und dann recherchiert man so ein bisschen, auch finanziell, und bin dann sehr schnell drauf gekommen, dass ich das am praktischsten in Bratislava mache. Mhm. Da gibt es auch mehrere Kliniken. Ehrlich gesagt habe ich dann einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Habe dann ein bisschen im Internet recherchiert und habe einen Beratungstermin ausgemacht und bin dann dafür nach Bratislava gefahren. Und habe mich da auch sehr willkommen gefühlt. Es war eine ganz tolle Ärztin, die mich da aufgeklärt hat, die auch super Deutsch gesprochen hat oder halt Englisch. Ja, so kam dann alles ins Rollen. Und diese Recherche war schon sehr zeitaufwendig. Ich habe dann auch versucht, auf Social Media so ein bisschen zu schauen, ob ich was finde. Es gibt auf Facebook eine ganz gute Gruppe über Social Freezing, wo man so ein paar Fragen stellen konnte, so ein bisschen mitlesen konnte, wie es anderen Frauen so ging. Und ja, dann war für mich ganz klar, also ich mache das in jedem Fall.
Und was war jetzt das Prozedere? Wie wirst du da durchgecheckt oder da wird gleich ein Behandlungsplan gemacht?
Also das Prozedere ist halt erstmal genau, also sie erklärt dir erstmal, wie die Operation so aussieht, welche Medikamente man so nehmen muss, welche Voruntersuchungen man machen muss. Und das war für mich eher der Stressfaktor dann. Also zuerst mal die Entscheidung, in welche Klinik gehe ich, wo lasse ich das machen. Das war ein Prozess, der ein bisschen gedauert hat. Und dann dieser Prozess der Voruntersuchungen, weil da muss man schon eine ganze Menge an Untersuchungen im Vorfeld abschließen, die nicht älter teilweise als ein halbes Jahr sein dürfen, dann manche Untersuchungen nicht älter als 3 Monate, manche müssen absolut aktuell sein. Und für mich das größere Thema war eigentlich eher, man sollte während dieser Behandlung keinen Sport machen. Ja, eine Woche, 2 Wochen. Auch da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Ich hatte das in Bratislava bei dem Erstgespräch auch nochmal thematisiert und sie hat mir schon davon abgeraten. Also zumindest ab dem Punkt, wo du anfängst, diese 10 Tage dieses Spritzen zu nehmen. Da sollte man keinen Sport machen. Beziehungsweise man kann dann schon irgendwie nett Yoga machen und so. Aber ich hatte damals Vorstellungen. Ich habe eine riesen Tanzshow gemacht und ich musste da einfach einen Moment finden, der auch zykluskompatibel ist. Und das war das größere Problem, weil du beginnst quasi mit den Hormonspritzen am ersten Tag deiner Periode. Mhm. So, also du musst absolut genau wissen, man sollte auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zyklus-Tracking haben, wenn man es beruflich so koordinieren muss wie ich. Ja, wenn man da eher flexibel ist und sagt, mache ich es nächsten Monat, mache ich es diesen Monat, mache ich es in 3 Monaten, ist das alles, glaube ich, ein bisschen leichter, als es bei mir war. Weil ich wusste einfach, okay, ich sollte 10 Tage keinen Sport machen und es muss mit Zyklus kompatibel sein und beruflich kompatibel sein. Das war eher cool. Das, was ein bisschen für mich der Stressfaktor war.
Konnten Sie benennen, warum der Sport da einen Einfluss hat?
Also sagen wir mal so, ich habe es dann im Nachhinein verstanden, warum. Weil man fühlt sich extrem wie schwanger.
Ah ja.
Man kann es nicht anders sagen. Also ich sah auch aus, also ein ziemlicher Blähbauch, wenn ich es mal so sage. Also man fühlt sich so ein bisschen, also wie, man sieht es auch von außen, definitiv. Also man könnte mich schon drauf ansprechen, wann ist es denn soweit? Also man sieht es, man sieht ein bisschen aus wie schwanger.
Weil was sind das für Spritzen, die man da bekommt? Das sind Hormone, einfach die Follikelreifung stimulieren.
Ganz genau.
Also die bewirken, dass mehr als eine Eizelle heranreift.
So ist es. So ist es. Da muss man natürlich auch wirklich in guten Händen sein, um ja, den guten Weg zu finden zwischen, man ist nachher enttäuscht und entnimmt beispielsweise nur 4 Eizellen statt wie bei mir 12. Mhm. Oder man läuft halt in Gefahr eines Überstimulationssyndroms. Ja. Und das kann sehr gefährlich sein.
Gefährlich sogar, also nicht nur unangenehm.
Das kann schon Atemnot und so weiter. Also man kann mit so einem Überstimulationssyndrom auch im Krankenhaus landen. Im schlimmsten Fall. Ja, also das sind natürlich Worst-Case-Szenarien. Damit habe ich mich auch gar nicht auseinandergesetzt. Ja. Aber ja, im schlimmsten Fall kann das natürlich passieren. Mhm. Und dann gilt es natürlich, ja, viele Voruntersuchungen zu machen. Also ja, man muss sich auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen. HIV, Syphilis, Hepatitis B und C.
Weil was würde passieren, wenn man draufkommt, oh, die Dame hat HIV, dann werden keine Eizellen entnommen oder was passiert dann?
Dann müssen sie wahrscheinlich spezielle Vorkehrungen treffen während der OP dann. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, habe ich das nicht gefragt, weil es bei mir nicht vakant war. Kann ich dir jetzt so genau nicht sagen, aber ich vermute, dass es vielleicht aus ethischen Gründen dann gar nicht machen, weil es wahrscheinlich dann keine gesunde Eizelle wäre. Aber das ist jetzt meine Vermutung, das ist gefährliches Halbwissen, das müsste man nochmal recherchieren. Das war für mich einfach nicht vakant damals, weil für mich klar war, okay, ich habe keine Geschlechtskrankheiten, ich habe keine HIV, kein Syphilis, keine Hepatitis, also war es für mich uninteressant.
Okay. So. Dann wahrscheinlich daneben noch so Hormonstatus, diese Untersuchungen.
Genau,
ne?
Also um das nochmal auszuführen, Blutgruppe müssen Sie wissen, dann den Rhesusfaktor, dann eine gynäkologische Untersuchung, also ein Ultraschall der Gebärmutter. Und dann, also das ist alles, darf nicht älter als ein halbes Jahr sein und dann nicht älter als 3 Monate ein Hormonprofil, wo du das FSH bestimmen musst, also das follikelstimulierende Hormon, dann das LH, das ist für den Eisprung und die Gelbkörperbildung zuständig, dann das Östradiol, genau, dann das Anti-Müller-Hormon. Und das Anti-Müller-Hormon ist eben der Marker für die Eizellenreserve. Das musst du bestimmen, ja, in diesem Hormonspiegel. Prolaktin, Schilddrüsenwerte. Genau, das ist so, was im Hormonprofil abgefragt wird. Und dann brauchen sie auch einen aktuellen zytologischen Befund, also den Pap-Abstrich.
Also doch eine lange Liste an Untersuchungen. Ja.
Und eine Mammographie musst du auch haben.
Aha.
Genau, also und deswegen meine ich, das muss man alles gut timen, weil teilweise dürfen die Untersuchungsergebnisse ja nicht älter als 3 Monate sein. Das muss man schon alles gut timen. Und ich finde, das war eher so der Stress.
Verstehe.
So diese Vororganisation hat mich eher gestresst, als es dann endlich losging mit den Hormonspritzen. Weil dann weißt du, okay, in 10 Tage, 2 Wochen, je nachdem, ist alles vorbei. Aber so diese Voruntersuchungen, weil du läufst ja da zu 1000 Ärzten.
Naja, die durftest du aber in Österreich machen, die musstest du nicht in Bratislava machen.
Ganz genau. Also sie hätten das alles gemacht, natürlich, ist eine finanzielle Sache. Also ich habe schon versucht, das irgendwie über die Krankenkasse zu bekommen. Aber das ist natürlich auch nochmal ganz individuell. Ja, ob du jetzt mit Mitte 30 ist man eigentlich kein Kandidat für eine Mammographie. So, also da musst du dann schon einen Frauenarzt finden, der das als Kassenleistung dir noch irgendwie eine Überweisung stellt. Das ist super individuell. Oder auch diese ganzen Hormongeschichten ist auch keine gesetzliche Kassenleistung. Aber so normales Blutbild brauchst du ja auch. Das geht schon, aber bis du das alles zusammen hast mit diversen Ärzten und Labors und so weiter, das braucht eine Zeit. Und du kriegst auch nicht sofort einen Termin in der Mammographie.
Das musst du auch noch mit einberechnen.
Musst du alles mit einberechnen und dann sagen, okay, gut, aber ich habe nur dieses eine Zeitfenster, jetzt mal schnell.
Oh je, das ist organisatorisch echt eine Challenge, ja.
Also wie gesagt, das war das, was mich eigentlich am meisten gestresst hat.
Wenn wir schon kurz den Kostenfaktor angerissen haben, möchtest du uns sagen, was du dafür bezahlt hast oder was das Angebot ist in Bratislava?
Also in Bratislava war es so, wie gesagt, das war 2020. Ich kann nur von 2020 sprechen. Wir wissen alle, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen teurer geworden ist. Also ich kann es auf jeden Fall an einem Punkt schon mal festmachen, dass es ein bisschen teurer geworden ist. Ich habe nämlich bis letztes Jahr nur 120 Euro pro Jahr Lagerungsgebühr gezahlt und letztes Jahr habe ich 150 Euro bezahlt.
Aha.
Also da sind sie schon mal um 30 Euro teurer geworden. Genau, aber um deine Frage zu beantworten, also 2020 war es so, dass ich bezahlt habe 1.300 Euro für die OP. Also das beinhaltet eben die Stimulation, die Eizellenentnahme, das Einfrieren, also diesen Vorgang des Einfrierens und ein Jahr gratis oder mit dabei war ein Jahr die Lagerung.
Ja.
Und das war wirklich ein sehr, sehr guter Preis, die 1.300 Euro. Zusätzlich, und das musst du selber bezahlen, das rechnet auch nicht die Klinik ab, die geben dir ein Rezept für die Apotheke und du holst dann die Hormone. Und das war in meinem Fall circa 200 Euro, aber ich habe die natürlich auch in Bratislava in der Apotheke geholt und nicht in Österreich.
Mhm. Also ist das dann billiger?
Auch nochmal günstiger. Genau, also summa summarum 1.300 und 200 macht so 1.500. Und in Deutschland zum Vergleich zahlst du zwischen 2.500 und 4.500 Euro.
Ah ja, also das Doppelte oder mehr. Ja, krass.
Genau, das muss man absolut recherchieren, weil die Preise der Kliniken schon variieren.
Naja.
Auch in Deutschland. Wobei, da muss man natürlich auch wieder schauen, kommen da noch Reisekosten dazu, wenn man jetzt sagt, ich wohne jetzt im Süden Deutschlands und finde im Norden Deutschlands eine Klinik, die das um 1.000 Euro billiger macht. Wenn man dann noch dreimal hin und her fahren muss, kommt es wahrscheinlich aufs selbe raus.
Lohnt, ja.
Ob sich das lohnt. Ne? Ja. Das muss man dann individuell einfach schauen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, zahlst du auch jährlich eine Lagerungsgebühr, solange wie sie eben
ganz genau. Hm? Ganz genau. Und die jährliche Lagerungsgebühr ist 150 und zu Anfangs waren es 120 Euro. Und wie gesagt, da lohnt sich wirklich die Recherche, weil da gibt es schon individuelle Preise der einzelnen Zentren oder Kliniken.
Jetzt hast du die Stimulation überstanden quasi, fühlst dich wie im fünften Monat schwanger, weil alles ist aufgebläht, alles ist voller Eizellen.
So ist es, so
wie,
ist es wirklich.
Wie läuft der Tag des Eingriffs ab? Was passiert da genau?
Also ich wollte vielleicht vorher noch was sagen, was für mich super schwierig war. Während dieser Hormonbehandlung, also du fängst quasi mit der ersten Spritzensetzung an, am ersten Tag deiner Periode. Und du bekommst von der Klinik ein Stimulationsprotokoll, wo sie dir genau sagen, wann du welches Hormon wie spritzt. Also sie üben das auch einmal mit dir, wo du dich, also am besten in die Bauchfalte, wo du dich am besten spritzt. Auch Tricks gibt es da natürlich. Man sollte das auch vorher desinfizieren. Also so, ich bin sehr schlank. Und ich war am Anfang, ich sah furchtbar aus. Ich hatte blaue Flecken ohne Ende von diesen Spritzen. Also das brennt wie verrückt, wenn du diese Injections dir reinhaust.
Ja.
Also am besten, man macht das eher langsam. Ne? Also einmal reindrücken, das ist, man lernt das. Aber man hat ja auch 10 Tage Zeit, das zu lernen. Und irgendwann denkst du, wo tue ich es noch hin? Wo kann ich, wo finde ich noch eine Stelle, die einigermaßen nicht blau ist?
Ja.
So. Also auch das, aber man sagt sich, komm, jetzt machst du, sagen wir mal, 7 bis 10 Tage, das ist ja auch individuell verschieden. Ne? Weil du fängst an mit der ersten Spritze. Und so nach 7 Tagen musst du dort nochmal vorsprechen, dann machen sie Ultraschalls, schauen den aktuellen Stand an und sagen dann, okay, gut, du nimmst das letzte Hormon zur Auslösung da und da oder du spritzt nochmal 3 Tage nach. Das ist total individuell.
Also es kann irgendwie zwischen 10 und 20 Tagen dauern?
Nee, so lang nicht. Ich glaube, es sind zwischen 7 und 10. Also 20 ist schon zu viel. Also bei mir war es so, ich habe am 2.2. mit der Spritzen, mit dem Spritzen angefangen und habe am 13.2. die letzte Spritze genommen. Und die Entnahme war dann am 15.2., weil zwischen der letzten Spritze und der Entnahme müssen 36 Stunden Pause sein.
Okay.
Während der Spritzen solltest du zwischen 3 und 4 Liter Wasser am Tag trinken, was wirklich viel ist. Das war für mich gar nicht mal so leicht. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass ich viel zu wenig trinke eigentlich am Tag. Man sollte keinen Alkohol trinken, das war nicht so das Problem. Aber was für mich so schwer war, man darf keinen Kaffee trinken.
Oh, das auch noch.
Das war echt schwer. Ich habe dann angefangen.
Aber koffeinfrei geht.
Karo-Kaffee und sowas. Also nicht mal Koffein, aber man sollte ja so Haferkaffee oder was auch immer dann umsteigen. Genau, und man sollte viel Eiweiß zu sich nehmen. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal gut für die Eizellen. Reifung. Genau. Mhm. Ja. Und dann 36 Stunden vor der OP setzt du dann eben die letzte Hormonspritze.
Und dann ist Tag X und du fährst nach Bratislava.
Und dann ist Tag X, du fährst nach Bratislava, darfst nach Mitternacht auch weder was essen noch was trinken, also auch kein Wasser. Mhm. Und dann wirst du vorbereitet, also du bekommst natürlich im Vorfeld schon ein Anästhesiegespräch, wie bei einer ganz normalen Operation. Sie klären dich über die Risiken auf, was während der Operation alles passieren kann. Das ist aber einfach ein ganz normales Routinegespräch für jede Anästhesie, die du hast.
Ja.
Genau. Ja, und dann kommst du dorthin, ziehst da ganz normal den sexy Operationskittel an. Und legst dich dann dorthin, kriegst die Narkose und bist weg.
Wie lange dauert es ungefähr, der Eingriff?
Ah, das ist, glaube ich, eine halbe Stunde Maximum. Also es ist ganz, ganz, ganz kurz. Du schläfst dann noch so ein bisschen. Sie bringen dich dann auch in den Aufwachraum und in ein Zimmer. Das war auch wirklich in dieser Klinik ganz toll. Ich war auch ganz alleine. Ich hatte ein Einzelzimmer. Und bin nicht privat versichert. Also auch das war in dieser Klinik wirklich toll. Ja, und dann bist du halt noch ein bisschen benommen nach der Narkose. Aber eigentlich alles gut. Und das Erste, was sie dir sagen, ist wirklich, nachdem sie dich fragen, wie es dir geht, ist das Erste, wir haben 15 entnommen und 12 eingefroren.
Schön. Mhm.
Das ist, glaube ich, das Erste, was sie sagen.
Okay.
Und dass es halt erfolgreich war.
Danach musst du noch 24 Stunden zur Beobachtung bleiben oder geht man 3 Stunden später nach Hause?
Gar nicht, du gehst 3 Stunden später nach Hause.
Okay. Weil ich wusste gar nicht, dass das eine Vollnarkose ist. Ich dachte, das ist so ein Dämmerschlaf mit einer halben Teilnarkose irgendwie untenrum oder so.
Ja. Nee, du bist absolut weg. Das heißt, also man sollte das auch in Begleitung machen. Ne? Also man sollte dann nicht alleine irgendwo zurückfahren mit dem Auto. Mhm.
Hattest du Schmerzen danach?
Ich würde es beschreiben wie Regelschmerzen.
Ja, ein bisschen ziehen.
Ja, wie ein bisschen ziehen, wie, sagen wir mal, stärkere Regelschmerzen. Also eine Ibo ist schon eine gute Idee.
Mhm. Für ein paar Tage dann oder ein paar Stunden?
Für ein paar Stunden so die größere Dosis und dann am nächsten Tag brauchst du es schon auch noch. Aber auch das ist wahrscheinlich ganz individuell verschieden. Es ist sicher auch sehr individuell verschieden, bis der Zyklus sich wieder einpendelt nach diesen Hormonspritzen. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Circa 5-6 Monate.
So lange doch, ja.
Bis das sich wieder komplett eingependelt hat.
Das heißt, die Zykluslänge war auch dann durcheinander, also
ganz
alles
genau,
ein bisschen verschoben.
Ganz genau, es war alles ein bisschen verschoben. Auch wie stark die Regel ist, das war auch ganz anders. Und das dauert, bis sich das einpendelt, 5-6 Monate. Kann aber bei anderen Frauen ganz anders sein, ne? Also,
na klar.
Das ist super unterschiedlich. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, wie viel Stress hast du danach, beruflich und so weiter. Wie sehr kannst du danach entspannen? Wie ist deine allgemeine Konstitution und so weiter. Mhm. Genau.
Wie hast du das im Arbeitsumfeld kommuniziert oder gar nicht? Also hat es irgendwer mitbekommen oder?
Also ich habe es nicht jedem auf die Nase gebunden, aber der mich gefragt hat, dem habe ich das schon gesagt. Also ich mache da kein Geheimnis drum. Also ich habe das, glaube ich, höchstens in dieser Produktion, die ich damals gemacht habe, weil es hat bei mir ein bisschen gedauert, bis die Bauchschwellung, nenne ich es mal, zurückgegangen ist. Und das war schon ein bisschen unangenehm. Na, aber wahrscheinlich.
Und gerade weil du auch sehr schlank bist, sieht man das bei dir ja auch ganz schnell.
Genau,
ja?
Genau. Und da habe ich das dann schon kommuniziert, den Kollegen da.
Ja.
So, aber die haben das super aufgenommen und das war ja auch dann innerhalb von einer Woche ging diese Schwellung auch wieder zurück und es war alles gut.
Mhm.
Aber du merkst schon, dass du eigentlich auch nach dieser OP. Ich meine, man kann das jetzt halt auch nicht vergleichen. Ich glaube, es ist eine ganz spezielle Situation, die wir in unserem Job haben. Man kann es halt auch nicht vergleichen mit einer Frau, die jetzt einen 9-to-5-Job im Büro hat und abends vielleicht mal ins Fitnessstudio geht. Dann geht sie halt mal eine Woche nicht ins Fitnessstudio. So, aber wir müssen dann natürlich schon nochmal anders fit sein, anders performen. Und
du musst halt die Leistung bringen, wenn die Vorstellung läuft, ja?
Ganz genau, ganz genau.
Mhm.
Aber alles machbar, ja? Also überhaupt keine Problematiken.
Wie hat dein privates Umfeld reagiert? Hast du es deinen Eltern gesagt, dass du das jetzt vorhast?
Habe ich.
Ja.
Und die fanden das alle gut. Also ich habe eigentlich nur positive Resonanz bekommen. Ganz viele Freundinnen wollten auch wissen, wie das abläuft. Eben genau dieselben Fragen, die du jetzt auch gestellt hast, weil keiner beschäftigt sich damit. Wenn du das Männern erzählst, die wissen überhaupt nicht, was es ist.
Ja.
Also das habe ich ganz stark festgestellt. Da ist noch nicht so die Ahnung dahinter. Ansonsten haben das alle super aufgenommen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die besten Freunde der Welt und ich glaube, das hätte mich auch verwundert, wenn die das komisch aufgefasst hätten.
Was gibt es für einen Grund, das nicht positiv zu unterstützen irgendwie, ja?
Absolut, absolut. Aber ich muss auch sagen, dass ich ein ganz tolles Umfeld habe. Mich hat auch noch nie jemand gefragt, sag mal, wann kriegst du jetzt endlich ein Kind? Wann heiratest du jetzt endlich? Wann baust du jetzt endlich das Haus? Oder diese ganzen Fragen.
Na, wenn du auch aussiehst wie 30.
Ja, danke. Was möchtest du trinken? Also diese ganzen Fragen habe ich nie bekommen.
Ja.
Bin ich auch super dankbar, weil ich glaube, deswegen habe ich auch diesen ganzen Stress nicht gehabt. So von außen hatte ich nie Stress, was dieses Kinderthema anbelangt. Das ist so schön.
Da gibt es bei anderen Familien ganz andere Geschichten. Ja.
Das glaube ich
auch. Und kaum
ist
dann das erste da und wann kommt das zweite?
Genau.
Ja. Genau. Wie du es machst, irgendeinen blöden Kommentar findet man immer. Ja.
So ist es. So ist es. Und da hatte ich wirklich absolut Glück und Unterstützung. Kann man nicht anders sagen.
Und du bist wahrscheinlich auch nach wie vor froh, dass du es gemacht hast, weil es irgendwie ein großer Stressfaktor da einfach abfällt, ne?
Absolut, absolut. Natürlich muss ich jetzt auch sagen, hat sich mein Leben auch weiterentwickelt. Also aktuell, Stand heute, wenn du mich fragen würdest, wann möchtest du sie einsetzen, bin ich, sagen wir mal, zu 90% auf Nein.
Ja, das Leben ist das Leben, ne? Dinge verändern sich, Prioritäten verschieben sich.
So ist es. Aber ich bereue das trotzdem nicht. Und für mich hielt sich einfach gerade der finanzielle Aspekt war für mich nicht ausschlaggebend, das nicht zu tun. Weil ich dachte, okay, gut, 1500 Euro, dann gehst halt mal nicht in Urlaub. Dann verzichtest du jetzt halt mal eine Woche auf Urlaub. Dann ist es so. Aber dafür erkaufst du dir Entspannung und hast es aus dem Kopf. Und die medizinischen Risiken waren für mich auch absolut vertretbar.
Was sind denn so Risiken, von denen die Ärzte sprechen?
Naja, Hormone sind, aber ich meine, wir als Frauen nehmen jahrelang die Pille, teilweise. Also was man da für Langzeitfolgen hat, dürfte wahrscheinlich das Ähnliche sein.
Mhm. Kommt man auch erst jetzt drauf, ja.
Genau, genau. Und es war auch für mich mal gut. Ich meine, ich gehe regelmäßig zum Arzt, aber das so als Anlass mal für einen tollen Check-up ist ja auch nicht schlecht. Ich wäre sonst definitiv nicht zur Mammografie gegangen mit Mitte 30. Definitiv nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht so ein dezidiertes Blutbild gemacht. Oder. Also ich finde, das schadet auch nichts. Und Bratislava ist schön.
Eine Reise wert, unbedingt.
Also ich habe dann auch klar, eine Reise wert, ja. Absolut. Insofern würde ich das immer wieder tun.
Hast du noch irgendwas, was du jetzt hinzufügen möchtest, was wir noch nicht besprochen haben? Was Frauen, die diesen Schritt jetzt vor sich haben, bedenken können, beachten müssen?
Also ich würde sagen, Recherche ist das halbe Leben und Bauchgefühl. Mhm. Also sich gut informieren vorher über die Klinik, Erfahrungsberichte lesen, dort eben dieses Erstgespräch machen, was auch immer gratis sein sollte. Mhm. Also ich werde da schon sehr hellhörig, wenn mir eine Klinik für ein Erstgespräch 100 Euro abknüpft. Habe ich schon keine Lust mehr. Und dann einfach auf das Bauchgefühl hören. Darf ich Fragen stellen? Wie werden diese Fragen aufgenommen? Wie werden sie beantwortet? Gibt es auch die Möglichkeit, während der Stimulation zum Beispiel anzurufen, wenn irgendwas ist, was sie mir dort auch ermöglicht haben, weil oft kommen dann Fragen währenddessen. Zum Beispiel, oh, jetzt bin ich mir doch unsicher, um welche Uhrzeit muss ich das nehmen oder als Beispiel. Oder darf ich jetzt doch keinen Kaffee trinken? Oder wie ist es jetzt mit Sport? Ich würde jetzt aber heute gerne Yoga. Darf ich oder darf ich nicht? Solche Sachen. Und da konntest du hätte ich jederzeit anrufen können. Also ich habe es nicht gebraucht, aber ich finde allein die Tatsache, dass das geht zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Dass einfach super. Guter Kontakt ist, man sich gut betreut fühlt, ja.
Absolut. Und ich finde, da kann man auf seinen Bauch hören. Auch was die Räumlichkeiten der Klinik anbelangt. Es ist des Zentrums. Sind die Geräte neu und so weiter. Ich finde, da kann man wirklich auf sein Bauchgefühl hören und auch eben auf die Recherche.
Weißt du theoretisch, wie das jetzt weitergehen würde, gesetzt den Fall, da kommt jetzt der Mann fürs Leben und in einem Jahr sagt er, hier sind übrigens meine Eizellen in Bratislava. Ist das dann auch gleichzeitig die Kinderwunschklinik, wo man dann hingeht oder wie geht das weiter?
Das müsste man sich dann halt schauen. Ne? Also man kann sie überführen, sozusagen die Eizellen in eine andere Klinik und das dann dort machen. Oder man geht selber runter und macht es dann in Bratislava. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die natürlich alle was kosten. Also der Vorgang des Auftauens kostet, des Befruchtens kostet, das Einsetzen kostet. Oder das Überführen kostet auch und du machst es dann halt in einer anderen Klinik. Also da muss man wahrscheinlich auch, müsste man dann Preise vergleichen oder wo ist man gerade geografisch, wie, wo war's?
Das fände ich ja spannend, wenn in Österreich Social Freezing nicht erlaubt ist, aber künstliche Befruchtung schon und du dir aus Bratislava deine Eizellen wieder nach Österreich holst, sagen die dann, das war ja Social Freezing, sowas machen wir nicht.
Das machen wir nicht.
Also.
Das, ist eine gute Frage. Also da kann ich mir nicht vorstellen, weil da geht es ja dann ums Befruchten und Einsetzen, was ja erlaubt ist in Österreich.
Und es ist ja deine Eizelle, es ist ja keine Fremde. Ja.
Und das ist so ist es. Ob sie dann sagen, aber aus einem anderen Land überführte Eizellen dürfen in unseren OP-Bereich keinen Einzug halten, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Finden wir noch raus.
Genau.
Aber das ändert, da ändern sich ja die Gesetze auch stetig. Also ich glaube, die Länder sind jetzt schon dran, dass das ein bisschen flexibler wird alles. Auch das Thema Eizellspende präsenter wird in manchen europäischen Ländern. Ja.
Genau, so ist es. Ja, siehst du, gut, dass du das eingehend gesagt hast, dass das jetzt in Österreich erlaubt ist, weil das ist in Deutschland ja nicht erlaubt, eine Eizellspende. Das heißt, sollte ich mich entscheiden, meine 12 doch nicht zu verwenden, also selbst kann ich sie veräußern oder ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht jetzt so mit 36 ist wahrscheinlich
auch. Ich glaube, es gibt ein Höchstalter für Eizellspende, irgendwo Mitte 20 sogar.
Bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Ach, verdammt, jetzt habe ich schon gedacht, ich könnte.
Was Gutes tun, ja.
Was Gutes tun, genau. Nein, würde ich das, da muss man wirklich nochmal. Ob ich das tue? Nee, würde ich wahrscheinlich eh nicht. Also ehrlich gesagt habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Also wie gesagt, Stand heute ist es eher so, dass ich zu 90% sage, nein, aber wie du auch sagst, man weiß nicht, was ist in ein, zwei Jahren. Das muss man dann auch noch mehr schauen. Und ich glaube erst dann, aktuell kostet mich das 150 Euro im Jahr. mir diese Entscheidung noch nicht zu nehmen.
Das ist ja wie eine Amazon Prime-Mitgliedschaft.
So ist es. So ist es. Und deswegen werde ich mir diese Mitgliedschaft noch eine Weile gönnen.
Wie sieht es aus, wenn jetzt ich Zuhörerinnen habe, die sagen, oh, das interessiert mich, da habe ich noch ein paar Fragen, da möchte ich gern die Evita kontaktieren. Dürfen sie? Und wenn ja, wo finden sie dich?
Sehr gerne auf Instagram unter evita.com. Du kannst es ja nochmal unten reinschreiben.
Schreibe ich euch in die Shownotes auf jeden Fall. Jawohl. Gut, ich glaube, wir haben so ziemlich das Thema gut grob mal abgesteckt. Was gehört alles dazu? Wie ist es? Wie hat sich's angefühlt? Und da sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und für deine Zeit.
Sehr gerne. Ich danke dir, dass du das Thema in die Öffentlichkeit trägst.
Ist ja, wie wir wissen, viele wissen noch gar nicht mal, was es ist, ne? Also auf jeden Fall ein gutes Podcast-Thema.
So ist es. Und wenn man bedenkt, jetzt gerade in USA zum Beispiel, gibt es Unternehmen, die finanzieren das ihren Angestellten.
Tatsache. Also,
ja, da gehört es zu den Sozialleistungen bei Facebook und Apple. Kannst du das Social Freezing dir vom Unternehmen bezahlen lassen?
Mhm. Ja. Wow.
Genau.
Man lernt nie aus, ja.
Gibt auch sicher andere Unternehmen, die das machen, die jetzt nicht so in der Presse stehen. Das könnte man ja dann individuell auch nochmal erfragen. Ja. Oder ob man es von der Steuer absetzen kann oder. Da gibt es ja nochmal ganz individuelle Fragen, die man dann mit dem Steuerberater klären kann. Es ist sicher auch möglich. Unter gewissen Voraussetzungen ist es sicher auch möglich. Oder von der Krankenkasse eben, wenn ein medizinischer Grund vorliegt, dann übernehmen ja auch teilweise die Krankenkassen das. Und das muss vielleicht nicht mal nur eine Chemotherapie sein. Also es gibt auch sicher nochmal andere medizinische Gründe, die dann dafür sprechen. Ja.
Es gibt ja auch oft so mit Medikamenteneinnahme einfach, dass die mit einer Schwangerschaft, die Medikamente, die ich nehmen muss, nicht kompatibel sind im Moment oder so. Man muss noch ein paar Jahre warten.
Genau. Also da lohnt es sich ja dann nochmal individuell nachzufragen. Bei der Krankenkasse oder beim Steuerberater oder beim Chef.
Das wollte ich dich noch fragen vorhin. Verstehst du, dass es Kritiker gibt, sage ich mal, von dem Social Freezing, die sagen, ja, das ist ja total unnatürlich und hättest du dich mal früher einfach entschieden für Familie und nicht für Karriere, dann würdest du jetzt vor diesem Problem nicht stehen. Also es gibt diese Leute, ne, die so reden. Finde ich ganz schlimm.
Ja, die gibt es immer, ja. Kann ich dazu nichts sagen. Also das, da fehlen mir ein bisschen die Worte, weil es so, A, es ist eine private Entscheidung und B, ja, muss das Setting ja auch passen.
Ich habe ja auch gehört dann nach meinen 3 Fehlgeburten, naja, die Eizellen sind halt mit 39 jetzt nicht mehr so gut. Wo ich mir denke, naja, wenn ich meinen Mann mit 34 kennenlerne, wann glaubst du, fangen wir an, Kinder zu kriegen? Man kann halt nicht mit Anfang 20 sagen, ah, den Freund, den ich jetzt gerade habe, dann nehme ich halt den, weil jetzt habe ich noch junge Eizellen. So funktioniert das Leben ja nicht.
So ist es. Und das, also ich kann darauf gar nichts sagen. Darauf kann ich wirklich nichts sagen, weil mir darauf auch gar nichts einfällt.
Man ist sprachlos, ja.
Ja, und ich finde es unglaublich übergriffig. Also das ist eine Frage, die finde ich, wann der richtige Partner dasteht oder das richtige Umfeld da ist, das kann man sich noch so wünschen und noch so schön ausmalen und dann kommt das Leben dazwischen.
Die ganze Lebenssituation, man sagt, es ist nie der richtige Zeitpunkt, aber man kann ja nicht einfach drauf losmachen. Ja? Aber auf jeden Fall overall gesehen für euch, ihr Lieben da draußen, wenn ihr euch dazu entscheidet, dann müsst ihr das auch vor niemandem rechtfertigen. Dann ist das eure private, wichtige Entscheidung. Ja.
Nur vor sich selber. Und das ist es. Ich kann mir selber in den Spiegel schauen und sagen, das hat sich richtig angefühlt und es hat zu meiner Entspannung, zu meinem Lebensweg absolut gepasst. Und ich würde es immer, immer wieder tun, weil es die Möglichkeit gibt in gewissen Ländern. Warum soll ich sie dann nicht nützen, wenn ich es mir leisten kann? Und leisten kann im Sinne von, dass ich es halt woanders abspare, aber wenn es möglich ist und medizinisch vertretbar ist für mein Wohlbefinden und für meine Psyche und für meinen Lebensweg. Und das ist sowieso unbezahlbar. Und so wichtig, dass man mit sich selber im Reinen ist und für sich diese Entscheidung trifft und für niemand anderen.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Evita, nochmal für alles.
Ich danke dir, liebste Gloria.
Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Resttag. Wie gesagt, falls noch Fragen auftauchen, dann verlinke ich euch Evitas Kontakt in den Shownotes und sage erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!